Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? Ich bin Malte Heine, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg. Und ich habe heute wirklich ein Schwergewicht der Hamburger Wirtschaft hier zu Gast. Unser Gast wurde 1967 geboren, hat seinen Abschluss als Diplom-Kaufmann an der Uni in Duisburg-Essen gemacht und anschließend an der Indiana University of Pennsylvania in den USA sein MBA. Davor machte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann, kennt die IHK-Organisation also auch von da, bei der deutschen Babcock AG. 2007 hat er schließlich bei Körber angefangen, als Geschäftsführer einer Konzernsparte. 2012 wurde er Mitglied des Vorstands der Körber AG und seit dem 1. Oktober 2016 ist er der Vorstandsvorsitzende. Wir wollen mit ihm über seine Arbeit und seine Pläne mit Körber sprechen. Wie blickt er auf die internationale Vorreiterrolle des Unternehmens? Wie schafft man es dabei, seine Wurzeln hier in Hamburg nicht zu vernachlässigen? Und wie sieht insbesondere die Zukunftsstrategie von Körber eigentlich genau aus? Und in diesem Sinne gibt es ja viel zu besprechen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Stefan Seifert. Ne?
Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Und ja, das sind ja viele spannende Themen, die angesprochen wurden.
Ja, wir wollen heute über die Zukunftsstrategie von Körber sprechen. Bin schon sehr, sehr gespannt und wie Körber eben auch als internationales Unternehmen auf den Standort Deutschland und Hamburg guckt. Aber vielleicht mal persönlich, ja? Science Fiction ist ein großes Thema, habe ich gehört. Ja, was ist Ihr Lieblingsfilm?
Wie das stimmt. Sie in Zukunft, ja? Wo haben Sie das her? Ja, es ist tatsächlich so. Ich würde sagen, seit meiner bewussten sozusagen Fernsehkarriere als 5-, 6-, 7-Jähriger absoluter Science-Fiction-Fan. Ich bin wirklicher Science-Fiction-Fan. Und die Frage, was mich fasziniert, und das muss ich sagen, bis heute. Ich liebe Science-Fiction-Filme bis heute. Und ja, das absolut Spannende ist damals schon der Blick in die Zukunft. Ideen, wie die Zukunft aussehen kann, Technologien, wie die Zukunft aussehen kann. Und wenn man mal sozusagen die Filme aus den 70er, 80ern sich anschaut, dann ist das ein oder andere heute schon nah dran. Okay. Also,
Lieblingsfilm ist?
Ja, angefangen, muss ich ja sagen, habe ich tatsächlich mit der allerersten Version von Raumschiff Enterprise, mit dem ersten Captain Kirk. Ja. Großes Kino war natürlich im wahrsten Sinne des Wortes die Star Wars-Filme, Odyssee, ich glaube Interstellar. Im Moment gibt es ja wirklich schon ganz neue Filme oder Gedanken, also Leben auf anderen Planeten. Dune. Dune ist eine Serie, die finde ich sehr spannend, nochmal eine ganz neue Perspektive. Ja, also ich glaube, dass sozusagen den Lieblingsfilm habe ich nicht, aber ich finde es jedes Mal wahnsinnig inspirierend.
Und welcher Film kommt sozusagen aus der Kindheit heute der Zukunft der Realität ziemlich nahe?
Ja, dann würde ich sagen, wenn man mal Star Trek läuft ja fast bis heute, wenn man das mal anschaut, es wurde über künstliche Intelligenz damals gesprochen, das Wort unserer Zeit, Roboter, heute sehen wir in vielen Fabriken humanoide Überlegungen, ist das in der Pflege einzusetzen. 3D-Druck, Additive Manufacturing ist ein Thema. Ich glaube, das kann man so fortsetzen. Ne? Aus Industriesicht Physical AI, die Kombination aus künstlicher Intelligenz und Maschine.
Ja, also Sie merken. Ja, das geht voll mittendrin in den ganzen Themen. Ja, ich meine, es ist auch spannend. Sie sind ja auch.
Absolut spannend. Ich finde es spannend.
Sie sind ja auch international wahnsinnig viel unterwegs. Ja? So, das heißt, viel Zeit zum Filme gucken. Aber wie entspannen Sie sonst vom stressigen CEO-Alltag? Oder?
Also natürlich, ich bin jetzt dieses Jahr 20 Jahre in Hamburg und sooner or later kommt man auf das Thema Segeln. Ja, und ich habe vor einigen Jahren mir ein Segelboot an die Alster gelegt und das muss ich sagen, ist ein echtes Highlight. Ja. Also gerade in den Sommermonaten ganz aktuell, abends aus dem Büro da mal hinzufahren und sobald man wirklich einen Meter vom Ufer weg ist, ist man in einer anderen Welt. Jetzt bin ich auch sozusagen, ich würde mal sagen, immer noch auf der Beginnerseite mit dem Segeln, brauche Unterstützung, mache das dann mit Freunden und Bekannten. Man ist gefordert und dann ist man aber auch sofort aus dem Alltag raus. Also das finde ich jedes Mal extrem, regenerierend und auch inspirierend wieder, muss ich tatsächlich sagen.
Ja, toll. Ja. Also das ist spannend. Ich glaube, Segeln auf der Alster ist in der Tat. Ja.
Und eine Herausforderung tatsächlich.
Kann man gar nicht. Ja. Und man muss sich eben was anderes konzentrieren. Ne? Wir würden gerne mal, wenn ich mal so einsteige, würde ich gerne mal ein bisschen auf Körber zu sprechen kommen. Mal schauen, 2026, besonderes Jahr. Ja.
Stimmt.
80. Jubiläum Körber. Ja. Und insofern Glückwunsch dazu. Und Sie sind ja von Anfang an ein Hamburger Unternehmen und welche Rolle spielt Hamburg für Ihr Unternehmen als globaler Konzern? Ne?
Ja, ich glaube, das gilt für viele Unternehmen, die sozusagen mit einem Gründer gestartet sind und heute noch in großen Teilen entweder die Eigentümerstruktur oder die DNA an dem Standort haben. Für uns ist tatsächlich so, wir feiern dieses Jahr 80-jähriges Firmenjubiläum. Mhm. Also im Sommer 1946 hat alles begonnen. Heute würde man sagen, Start-up im wahrsten Sinne des Wortes, eine One-Man-Show in der Garage. Ja. Da ist heute nach 80 Jahren ein großes Unternehmen draus geworden, immer noch mit einer ganz starken Verwurzelung am Standort Hamburg. Mhm. Wir beide haben auch mehrfach darüber gesprochen in den letzten Jahren. Wir haben ein ganz, ganz neues und noch stärkeres Commitment auch wieder für den Standort Hamburg abgegeben mit dem Neubau einer komplett neuen und zukunftsorientierten Fabrik in Bergedorf.
Mhm. Ja, spannend. Ja. Müssen wir sofort einsteigen in Bergedorf. Ja? Also, warum Bergedorf? Können Sie ein bisschen erläutern? Und wie gucken Sie auf den Standort Hamburg? Warum ist das attraktiv?
Ja? Ja, also einmal um aufs Unternehmen kommen wir zurückzukommen. Also Hamburg ist unser Ursprung. Wir haben hier, also um vielleicht 2, 3 Zahlen nennen zu den Körper, hat weltweit etwa 13.000 Mitarbeiter. Davon sind etwa 3.000 im Großraum Hamburg und etwa 2.500 unmittelbar in Hamburg. Und der allergrößte Teil sitzt in Bergedorf, da wo alles entstanden ist. Und das ist eine gewachsene Struktur, so wie wir das hier oft sehen. Mit einem kleinen Backstein angefangen, dann dran gebaut. Mhm. Und wir haben heute eine Infrastruktur, die uns eigentlich nicht ermöglicht, wirklich optimal nach neuesten Möglichkeiten mit der neuesten Infrastruktur vielleicht auch digital arbeiten zu können. Mhm. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir bei der Standortsuche ganz klar hier ein Commitment nach Hamburg geben. Also einmal, das ist eher, würde ich sagen, nostalgisch, weil wir hierher kommen. Aber viel wichtiger ist, wir haben über 2.000 Mitarbeiter, die einen super Job machen, hohe Kompetenz. Mhm. Und insbesondere mit Blick nach vorne, unsere Stärke war immer Innovation und unser Standort Bergedorf ist ein hoch innovativer und qualitativ sehr kompetenter Standort. Den wollen wir erhalten und mit dem wollen wir in die Zukunft gehen.
Ich glaube, das Investment insgesamt in über 200 Millionen?
Ja, ist weit über 200 Millionen. Also wir bauen da wirklich komplett neu, also Grundstück, Gebäude, Innenausstattung. Wir werden natürlich die Chance nutzen, auch viele von unseren eigenen Produkten dort zu verbauen, um sie als Showroom auch dem Kunden zeigen zu können. Ja, wir sind alle sehr gespannt. Einzug ist für nächstes Jahr geplant.
Aha. Und was wird produziert?
Ja, also einmal zieht das gesamte Geschäft aus Bergedorf, also heute das Geschäftsfeld Körber Technologies, um. Und natürlich ist das heute Bergedorf, der Standort da und auch die Belegschaft ist auch ein bisschen Nukleus, sagt man, vielleicht Initiator für neue Ideen. Wir haben von daraus in den letzten Jahren geschaut, inwieweit wir in das Batteriegeschäft in der Elektromobilität einsteigen könnten. Wir haben uns angeschaut, welche neuen Perspektiven gibt es vielleicht bei dem Thema Vertical Farming. Wir untersuchen sehr, sehr stark das ganze Thema Sensorik im Moment. Da ist eine Riesenkompetenz da, wie wir das Geschäft ausbauen können. Also der Fokus wird ganz klar auf Zukunftsthemen liegen.
Ja, spannend. Ne? Toll, dass sowas in Hamburg eben auch dann entwickelt wird und eben das Vordenken auch dann hier stattfindet. Körber, sagen Sie auch immer, glaube ich, Marktführerschaft durch Technologieführerschaft. Ja. Ja?
Absolut.
Können Sie das ein bisschen ausführen? Was verstehen Sie darunter?
Ja, das muss man sagen. Da haben wir das Glück, dass unser Gründer Kurt Körber wirklich ein Doktor-Ingenieur, also wirklich mit einem ganz, ganz hohen Visions- und Innovationskraft war, 200 eigene Patente. Und daraus hat sich für uns über die Zeit eigentlich ein Fokus entwickelt, wer wollen wir sein? Und wir wollen uns ganz klar so positionieren, dass wir mit führender Technologie, besser hoffentlich als unsere Wettbewerber, eine marktführende Position einnehmen. Wir werden niemals aus Deutschland oder Europa raus eine Kostenführerschaft darstellen können. Und ehrlicherweise in den Bereichen, wo wir sind, in Zukunftsbereichen, Zukunftsfeldern, die Kunden wollen auch Zukunftslösungen haben. Die sind immer innovationsgetrieben. Also von daher ein relativ einfaches Vision Statement, Marktführerschaft durch Technologieführerschaft, aber natürlich mit einer wahnsinnigen Historie über 80 Jahre und auch einem Fokus in die Zukunft.
Ja, das ist natürlich super, super spannend. Ne? Viele verbinden, glaube ich, Körber auch in Hamburg immer noch mit dem Thema Maschinen für die Tabakindustrie. Mhm. Ja, so ist er mal gestartet. Ne? Aber sie sind ein globaler Technologiekonzern. Ne? Also, und richten ja auch sozusagen gezielt eine Trendanalyse, was sind global die Megatrends und welche Produkte wir dafür entwickeln. Ja? Und welche Trends sehen Sie da besonders und worauf stellen Sie sich drauf an? Ne?
Ja, also ursprünglich, wie sagen, kommt Körber natürlich aus einer Idee, ganz ursprünglich auch im Tabakmarkt. Das hat uns lange das Unternehmen und auch den Standort und Hamburg und die Region geprägt. Und heute sind wir ja weit darüber hinaus. Also das historische Geschäft macht etwa 25% unseres heutigen Geschäftes aus. Und wir sind sehr stark auch in zwei neue Geschäftsfelder gegangen, den Bereich Pharma und den Bereich Supply Chain. Mhm. In der Supply Chain, was steht in der Supply Chain? Produktionslogistik, Warehouse-Logistik, E-Commerce. Also was haben wir in den letzten Jahren gemacht, weil Sie es eben angesprochen haben, die Ausrichtung. Wir haben uns nach der Finanzkrise, was mittlerweile ja 12, 15 Jahre her ist, haben wir uns die Frage gestellt, wie zukunftsfähig sind wir eigentlich? Man muss damals sagen, auch viele unserer Firmen haben, wie sagt man es, einen Dip genommen oder sind auch abgerauscht, war nicht stabil. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie werden wir eigentlich resilient und zukunftsfähig? Mhm. Und haben dann 2013, 2014 gesagt, wir konzentrieren uns in der Zukunft das Unternehmen auf Megatrends. Wir richten es auf Megatrends und Technologietrends aus. In der Konsequenz, um das vielleicht ein bisschen kürzer anzusprechen, haben wir uns von 70% der Firma getrennt. 7-0, wow. Ja, wow. Muss man sagen. Okay. Hört sich heute einfacher an, als es dann faktisch war.
Das muss ich nachfragen. Wie hat man das gemacht? Haben Sie wahrscheinlich auch in Anführungszeichen viele Freunde gemacht im Unternehmen mit der Transformation? Oder wie?
Ja, also ich glaube, es rückwärts ist eine Geschichte einfacher zu erzählen. Also was damals tatsächlich geholfen hat, sind zwei Themen. Die Finanzkrise hat gezeigt, dass unser Portfolio vielleicht für die Zukunft Herausforderungen hat. Gleichzeitig kamen eben auch neue Technologien auf. Mhm. Und das Dritte ist, und das ist natürlich etwas, was uns seit vielen Jahrzehnten begleitet, ist unsere Eigentümerstruktur. Mhm. Wir sind heute im Eigentum der Körber Stiftung, die eine extrem langfristige Denke hat.
Kommt und da dieser Hamburg-Bezug? Hanseatisch, dann auch verbunden auch zum Ausdruck mit dieser Struktur?
Ja, natürlich. Also das muss man sagen. Ne? Also Herr Körber hat ja beides in Hamburg gegründet, das Unternehmen und die Stiftung, und hat dafür gesorgt, dass diese Struktur zumindest mal in der Governance, wie man so schön sagt, in der ultimativen Führung zusammenbleibt. Das ist sozusagen eine hohe historische Verbundenheit, aber auch sozusagen gelebte Praxis bis heute. Gleichzeitig ist das Unternehmen extrem international geworden. Also von unseren 13.000 Mitarbeitern sind weit mehr als 50% im Ausland.
Ja, das ist natürlich auch nochmal spannend. Vielleicht nochmal, jetzt habe ich unterbrochen mit der Frage langfristige Ausrichtung, globale Megatrends und so irgendwie sozusagen, Sie haben ja auch das Programm aufgelegt, Zukunftsstrategie live 2035. Wir gucken auch 2040, ja, aber Sie waren auch fünf Jahre früher als wir.
Ja, mal gucken, ja, sozusagen, das heißt, Sie können noch ein bisschen länger machen. Ist übrigens ein sehr gutes Programm, das Jahr 2024. Na, zurück auf Körber. Also wir haben damals gesagt, wir richten uns auf Mega- und Technologietrends aus und haben dann tatsächlich beim ersten Mal, wir haben das zweimal jetzt gemacht, also im großen Stil zweimal, mit Zukunftsinstituten in Europa, in Asien und in den USA zusammengearbeitet. Und was spannend war, alle drei Institute kamen zu den gleichen Megatrends, Bevölkerungswachstum, Gesundheit. Aber die Amerikaner und die Asiaten haben gesagt, neue Technologien, wie die, heute würden wir sagen Digitalisierung, künstliche Intelligenz, schneller kommen, als es in Europa vorausgegangen ist. Wir haben uns dann auch entschieden, dass wir dem asiatischen, amerikanischen Gedanken folgen und sind dann sehr früh auch in Investitionen im Softwarebereich eingestiegen. Das ist für uns tatsächlich dann bis heute gut ausgegangen. Was meine ich damit? Neben der Ausrichtung auf Megatrends. Also wir haben viele Firmen verkauft, neue dazugekauft, haben wir auch unseren Technologiefokus erweitert. Nicht mehr reiner Maschinenbauer, sondern auch Software und Digitalisierung. Und wir sind heute eines der fünf größten Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland für industrielle Softwarelösungen tatsächlich geworden. Wow. Also wir machen etwa nur mit Software etwa 800 Millionen Euro Geschäft im Jahr von 0 Euro in 2014. Ja, und das hilft uns tatsächlich, muss man auch sagen, also der Fokus auf die neuen Technologien, also damals haben wir neue Technologien gesagt, Industrie 4.0, Digitalisierung, hat uns extrem stark geholfen, eben auch das sehr starke Wachstum der letzten Jahre darzustellen. Die Frage von dem Verkauf, also wir haben 70% verkauft, also wir haben Werkzeugmaschinen, den Bereich Werkzeugmaschinen verkauft, Papiermaschinen verkauft und haben uns gleichzeitig auf die neuen Bereiche Pharma und Supply Chain konzentriert. und haben diese Bereiche eben auch mit Software- und Digitallösungen angereichert. Mhm.
Warum genau die Branchen? Warum so spannend?
Ja, weil die beide extrem stark Mega- und Technologietrends folgen. Also Bevölkerungswachstum treibt beide Themen, Gesundheit, E-Commerce, Lebensalter, Verlängerung des Lebensalters treibt Gesundheit, der Wandel vom stationären Handel zum E-Commerce-Handel. Das sind alles globale Megatrends, die nicht sozusagen an der Grenze Halt machen, sondern die sehen wir weltweit. Mhm. Und ja, für uns ist das bis jetzt tatsächlich sehr gut aufgegangen. Also wir sind in den letzten 6 Jahren 100% organisch gewachsen durch das Thema Megatrends und Technologietrends.
Ja, super, super spannend. Ja. Aussehen ist ja natürlich eine absolute Zukunftsorientierung, Fokussierung, die reingeht. Man sagt man ja heutzutage so, Mensch, ach, Deutschland verpasst da so ein bisschen, aber verpasst den Anschluss, ja, gerade was diese Zukunftstrends und neue Technologien angehen. Ja. Richtig oder falsch? Ja?
Ich glaube beides. Mhm. Ich glaube beides. Also es gibt so plakative Aussagen und die haben schon viel Wahrheitsgehalt. Deutschland ist Champion der Technologien des 20. Jahrhunderts. Asien und Amerika führen im Moment die Technologien des 21. Jahrhunderts an. Mhm. Nichtsdestotrotz, auch bei den neuen Technologien, wenn wir Robotik, Humanoide, künstliche Intelligenz, Physical AI, ich nehme jetzt so ein bisschen diese Schlagworte, gibt es extrem viel erfolgreiche Unternehmen in Deutschland, in Europa. Aber im Moment sitzen natürlich die ganz, ganz großen Innovationscluster zu diesen Technologien überwiegend nicht in Deutschland und auch nicht in Europa. Und das, glaube ich, ist eine ganz große Aufgabe und Fokus, da dabei zu sein. Wie machen wir das bei Körber? Also zum einen natürlich, wenn ich Marktführer durch Technologieführerschaft sein will, muss ich da sein, wo Innovationen stattfinden. Das heißt, wir haben auch Forschung und Entwicklungsbereiche in allen Regionen der Welt. Gleichzeitig stellen wir aber auch sicher, dass das Know-how auch hier in Deutschland, in Europa verfügbar ist für unsere Mitarbeiter, für die Firmen und natürlich auch für unsere Kunden.
Ihr Programm LIFE 2035 ja, steht, habe ich gelernt, für Leadership, Innovation, Findependence und Empowerment. Ja. Da können Sie doch mal ein bisschen erläutern, was das bedeutet und was wären sozusagen Ihre Schlagworte, Ihre Empfehlungen für den Standort Hamburg oder Deutschland oder insgesamt sozusagen, welche besonderen Werte oder auf welche Säulen sollten wir da setzen, damit wir da wirklich weiterkommen.
Ja. Also das sozusagen LIFE 2035 bei Körber, das haben wir letztes Jahr gestartet. Also es ist ein Rahmen, ein Zielbild, wo Körber im Jahr 2035 stehen möchte. Was steht dahinter? Die gleiche Logik, die wir 2012, 2013, 2014 angewendet haben. Wie richten wir das Portfolio aus für die Zukunft? Das haben wir 2022, 2023, 2024 in großen Teilen abgeschlossen. Und haben gesagt, wir brauchen eigentlich in sozusagen grundsätzlich für das Unternehmen, aber insbesondere auch in dieser sehr, muss man doch schon sagen, volatilen Zeit einen neuen Leuchtturm, ein neues Zielbild für Körber. Und wir haben da nochmal uns sehr intensiv wieder mit Mega- und Technologietrends befasst und daraus das nächste Zielbild für Körber entwickelt. Was steht dahinter? Also LIFE ist ein Akronym, Leading in Our Markets. Was bedeutet Leading in Our Markets? Wir wollen in drei große Industriesegmente, Technologiesegmente konzentrieren, die Megatrends folgen. Also das ist der Life Science Sektor. Das ist weiterhin der Supply-Chain-Bereich, wie angesprochen, und ausgewählte Hightech-Applikationen. Und das verknüpfen wir natürlich weiter mit unserem Commitment zum Thema Nachhaltigkeit. In diesen Märkten wollen wir eine führende Position im Jahr 2035 einnehmen. Warum? Allen Märkten liegt ein ganz großes, inhärentes, organisches Wachstum zugrunde und wir wollen weiter wachsen. Wie wollen wir diese führende Position einnehmen? Das ist dann die Geschichte auch dazu mit dem I, also Innovation. Innovation ist der Kern unserer DNA, Marktführerschaft durch Technologieführerschaft. Dazu haben wir dann explizit nochmal gesagt, was sind eigentlich aus unserer Sicht die großen Technologien, die in der nächsten Dekade wahrscheinlich nochmal substanziell etwas verändern werden. Und haben sie unter dem Begriff also Air Technologies geclustert. Dazu gehört künstliche Intelligenz, Physical AI, Robotics, 12 Felder, die wir ganz besonders entweder organisch oder auch durch Akquisitionen bespielen wollen. Warum können wir das organisch so viel Geld ausgeben oder für Innovation oder auch für M&A? Über das Thema Findependence, das ist natürlich eine Wortkreation. Ja, also Financial Independence. Financial Independence steht dahinter. Mhm. Wir haben vom Tag 1 an im Blick, dass wir aufgrund unserer Eigentümerstruktur sehr viele Freiheitsgrade haben durch die Stiftung, langfristig denken können. und natürlich auch durch eine gewisse Art von der finanziellen Unabhängigkeit auch entscheidungsunabhängig bleiben. Also unsere Idee ist es immer, dass wir eine Fremdverschuldung, wir benutzen natürlich auch im Rahmen des Tagesgeschäftes Fremdfinanzierungsmittel, aber nie so, dass wir sozusagen andere Entscheidungsträger am Tisch hätten. Ne? Und um das hinzukriegen, brauchen Sie natürlich eine überproportionale Profitabilität. Mhm. Also wir wollen mehr verdienen als andere. Und dahinter steht natürlich starkes Wachstum. Also Wachstum mit einer guten Profitabilität hilft uns eigentlich, unsere Eigenfinanzierungskraft und Unabhängigkeit weiter zu stärken. Und das Ganze passiert, und das muss man sagen, dann schließt sich der Kreis sogar bis zu unserem Gründer und dem E, Empowerment. Also wir wollen eine global, eine weltweit befähigte Organisation sein, und die Organisation wird getragen von Menschen. Und da steht ganz klar im Fokus, wie wir weltweit heute unsere 13.000, zukünftig vielleicht viele, viele mehr, befähigen können, diesen Weg zu gehen, an diesem Wachstum teilzuhaben und auch daran zu partizipieren. Mhm. Das ist live. Wir haben eine Zielgröße tatsächlich dahinter, unter dem F für Findependence. Wir wollen im Jahr 2035 10 Milliarden Umsatz machen.
Okay.
Das wäre dreimal so viel. Wir sind heute bei zwischen 3,3 und 3,5 Milliarden auf das Eingangumsatz. Also 3x, wie man sagt. Spannende Reaktion auf dieses sogenannte Verdreifachen. In Europa kriegen sie ganz, ganz großes Erstaunen dafür. Ist ja wirklich toll, großartig.
Mhm. Ja, von uns auch. Ja. Wir freuen uns schon mal auf den Handelskammerbeitrag.
In den USA wird das, je nachdem, wenn sie in Zukunftsmärkten sind, wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ja. Und wenn sie in Asien sind, ist das fast schon eine Voraussetzung, um Aufmerksamkeit zu generieren. Okay. Ja. Ja. Also so wird auch unterschiedlich auf Chancen geguckt weltweit. Ja. Und mit Live wollen wir wirklich uns noch weltweiter und noch globaler aufstellen.
Ja, aber es ist ja schon spannend, ne? Wenn dieses Programm und dann 70% des, ich sag mal, alten Geschäfts wie Deutschland, wir sagen Technologie-Champion der Technologie in das 20. Jahrhundert, vielleicht mal abgeschnitten, ne? Um dann an diesem großen, überhaupt wieder wie so ein Baum, der wieder austreibt und sagt, komm, wir schneiden uns zurück. Passt das? Ist das ein Vorbild? Muss Deutschland auch so sein, ne?
Also für Körber ist es erstmal, wir haben eben darüber gesprochen, Körber selber hat über 200 Patente, da ist der kleinste Teil nur erfolgreich gewesen. Also Herr Körber selber hat in seiner sozusagen in seiner DNA, wie man so schön sagt, die permanente Veränderung drin gehabt. Das hat wir als Unternehmen haben das übernommen. Das heißt, Entwicklung, Veränderung ist schon Teil der Geschichte. Also die letzten 10 Jahre, muss man tatsächlich sagen, 70% zu verkaufen, insbesondere was Sie angesprochen haben. Das waren alles, die meisten Firmen hat Herr Körber noch gekauft. Okay. Ja. Aber wenn man mit Zeitzeugen spricht, die sagen, also als gefragt, was hätte Körber dazu gesagt, ich zitiere jetzt mal ein, die Jungs haben alles richtig gemacht. Ja, ja. Also es muss nach vorne gehen. Mhm. Und das ist unsere Denke. Und ich glaube, wenn Sie sagen, was gilt sozusagen übertragen auf den Standort Deutschland, es muss nach vorne gehen. Ja. Es muss nach vorne gehen. Die Substanz ist da. Mhm. Wir als Unternehmen jetzt, ich glaube, wir schauen mit verschiedenen Themen drauf. Es ist alles analysiert. Mhm. Ich glaube, die Zustandsbeschreibung ist, glaube ich, da. Die Umsetzung geht von, den einen geht zu schnell, den anderen zu langsam in der Breite. Da kann man nur sagen, als Unternehmen natürlich, es darf immer schneller sein, es sollte immer schneller sein. Im Fremdvergleich, im internationalen Vergleich, muss man sagen, außerhalb von Europa ist das Tempo brutal. Mhm. Das muss man im Blick haben. Mhm. Und dann als Unternehmen tatsächlich, als allererstes schauen wir auf uns. Wir machen die Themen, wir machen sie so schnell, wie sie können in dem jeweiligen Umfeld. Zuallererst sind wir erstmal selbstverantwortlich.
Ja, aber es ist so viel spannende Gedanken dazu oder Nachfragen, dass ich so ein bisschen versuche zu sortieren, zu halten. Also wir gucken aus Unternehmen da Zukunft. Vielleicht mal die Frage, was sind A, konkrete nächste Schritte und B, habe ich ein bisschen gedacht, Mensch, bei den ganzen Technologien, die Sie angesprochen haben, Zukunftstrends und so, was sage ich mit dem Thema Defense? Das habe ich noch gar nicht gehört. Ist das ein Thema, wo Körper auch dabei ist? Gibt es da andere Punkte?
Ja, das war natürlich zweimal schon ein großes Thema im Rahmen der Mega- und Technologietrendanalyse. Mhm. Muss man tatsächlich sagen, für ein Unternehmen mit europäischem Headquarter im Jahr 2013, 2014, 2015 eine andere Prominenz in der thematischen Diskussion. Aktuell, als wir das letztes Jahr gemacht haben, natürlich mit einer ganz anderen Prominenz. Mhm. Dann kommt aber natürlich die Frage dazu, die man sich Unternehmen ausstellt, welches Recht haben wir da mitzuspielen? Right to play. Und da muss man sagen, der Defense-Sektor ist schon ein ganz eigener Sektor im Sinne von, welche Voraussetzungen braucht es, um dort erfolgreich zu sein? Welche Investitionen braucht es? Und was bringt es mit sich? Denn wenn sie auch als Defense-Unternehmen klassifiziert werden, haben sie international nochmal auch andere Regulatorik, mit der sie es zu tun haben. Und wir haben uns das sehr, sehr genau angeschaut. Und zwar nicht, um kurzfristig opportunistisch draufzuspringen, sondern kann das ein Sektor für uns sein, langfristig, aus Megatrends, aus geopolitischen Entwicklungen. Und wir haben uns für Körber am Ende des Tages entschieden, dass mal ein bisschen vereinfacht, das Right to Play und der Benefit to Play. Also haben wir eigentlich wirklich das Recht, da mitzuspielen? Sind wir heute in der Lage, da einzusteigen? Und was bringt es dem Unternehmen? Am Ende des Tages andere Investitionsmöglichkeiten deutlich, deutlich attraktiver für uns sind und vielleicht auch nachhaltiger.
Ja, spannend. Ne? Also die 3X.
Ja.
Kommt über andere Sektoren. Ne? Das ich schon mal gemerkt. Und das Thema 3X für die Zukunft unseres Standortes kommt natürlich auch nochmal mit rein. Weil ich meine, 3X bedeutet auch wirklich große Geschwindigkeit. Das finde ich nochmal eindrücklich. Sagen, Mensch, also wenn man das hier so hört, Verdreifachung so innerhalb jetzt von nicht mal mehr 10 Jahren, das ist natürlich schon eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, so hier bei uns in Deutschland, woanders nicht. Wo sehen Sie die größten Wachstumschancen? Welche Märkte sind am spannendsten sozusagen für Körber, ja, aber vielleicht auch für die gesamte deutsche Industrie? Wo würden Sie sich auch noch mehr Flankierung wünschen? Wo geht sozusagen die Post am meisten ab?
Für Körber liegt es natürlich ganz klar in den drei Bereichen, wie wir sie auch formuliert haben, also Life Science. Wir sind heute sehr, sehr stark. Wir sind heute einer der führenden Anbieter für die Ausrüstung von Pharmafabriken. Dort wollen wir noch weiter wachsen. Wir wollen das ganze Thema Supply Chain, Lieferketten deutlich stärker ausbauen mit E-Commerce. Und wir werden ganz gezielt in wirklich hochinnovative Hightech-Lösungen gehen, wie wir es in der Vergangenheit
schon mal. In welchen Regionen, in welchen Ländern? Oder ist das wieder
was? Ja, das ist natürlich, das ist sehr unterschiedlich. Das kann man sich anschauen. Das Thema, also heute sind etwa 45-50% der Weltbevölkerung legt in, je nachdem, wie sie es definieren, Asien, APAC-Staaten. Das wird sich auf 60% erhöhen. Das bedeutet, dass das Thema Pharma, Healthcare vom Bevölkerungswachstum ganz stark in Asien stattfinden wird. Wenn man jetzt auf das Thema Kaufkraft, Medikamente, Werthaltigkeit der Versorgung hinschaut, ist natürlich nach wie vor Europa und Nordamerika ein riesen, riesen Absatzmarkt. So, und für uns, um das mal am Beispiel vom Pharma zu machen, im Tagesgeschäft und auch in der strategischen Ausrichtung 3, 4, 5 Jahre konzentrieren wir uns sehr, sehr stark auf Europa und auf Nordamerika. Mhm. Gleichzeitig legen wir die Basis, dass wir dann in der mittel- bis langfristigen Zukunft eben auch in den asiatischen Wachstumsmärkten präsent sind und dort aktiv sein können. Also als Beispiel, wir investieren gerade weit über 400 Millionen Euro in 8 bis 10 neue Produktionsstätten weltweit. Eins davon ist tatsächlich hier in Hamburg-Bergedorf, aber gut, wir bauen in Nordamerika aus, wir bauen in Asien aus, wir bauen in der Schweiz aus tatsächlich.
Das ist ja auf jeden Fall mal schön, das ist keine Deindustrialisierung in Deutschland.
Nein, also ja, ich glaube, das muss man immer gucken, man muss eben seine Hausaufgaben machen, ein bisschen. Und ich glaube, es wird zu Recht viel über die Regulatorik gesprochen, über die Geschwindigkeit. Aber man kann immer noch sehr viel auch gestalten. Nichtsdestotrotz, das möchte ich sagen, es muss was passieren. Also das Geschäftsmodell Deutschland muss sich in der Summe weiterentwickeln und schneller werden.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich meine, aber nochmal, vielleicht die Fabrik der Zukunft, ne?
Ja.
Und das ist ja wirklich eine ganz neue Möglichkeit, viel automatisiert, Robotik, angesprochen, KI und die Applikationen dazu. Dark Factories so als Schlagwort, dass man das macht. Ich meine, wie nah dran ist Körber an dem Thema Dark Factories? Und also oder ist das auch Science Fiction mit dem, was da zu tun hat?
Nee, da sind wir tatsächlich ganz real dran. Und sogar, also ich würde es mal den Begriff Dark Factory ist, was steht dahinter für unsere Zuhörer nochmal? Es ist, wird auch mit, also oder Lights of Factory wird ganz oft gesagt, eine Fabrik, wo man kein Licht hat, ist eine Fabrik, die dann maximal automatisiert ist. Heute ist sozusagen aus der Dark Factory-Diskussion der letzten 3, 4, 5, 6 Jahre ist eine Smart Factory geworden nach vorne, weil man gesehen hat, es wird im Rahmen von Industrie 4.0 zu Industrie 5.0 die Kombination zwischen Mensch und Maschine, Mensch und Robotik, Mensch und künstliche Intelligenz, wird es nochmal neue Möglichkeiten geben. Und das ist tatsächlich das ganz große, eines unserer großen Zielbilder, wenn wir über Marktführerschaft durch Technologieführerschaft bei Life 2035 sprechen, dann befassen wir uns gerade mit den großen und globalen Unternehmen, schon unserem Kunden, wie sieht eine Smart Factory in der Zukunft aus. Eine Smart Factory in der Zukunft hat Faktoren, es wird natürlich eine Produktionsanlage da stehen. Aber die großen Wertschöpfungen, die Produktivitätsgewinne, die Steuerung wird aus den Daten generiert. Und diese Daten werden in ein, heute sagt man, in eine Plattform. Man hat vom Industrial Internet of Things gesprochen oder vom Metaverse. Also diese Daten werden dann über KI ausgewertet und führen zu unmittelbaren Produktivitätsgewinnen und werden gleichzeitig aber auch zur Modellierung von neuen Lösungen und vielleicht auch neuen Fabriken an anderen Standorten genutzt.
Aber Fachkräftemangel ist in aller Munde. Ja. Einer der wesentlichen Faktoren für Produktionsverlagerung sind Energiekosten, aber natürlich auch mal Arbeitskosten, die wir haben.
Ja.
Gegenfrage, steckt da nicht auch ein Riesenpotenzial in komplett automatisierten Factories drin, für Deutschland wieder Manufacturing, Produktion nach Deutschland zu wollen? Ne?
Ja, also was man tatsächlich sagen muss, also es ist langfristig, sehe ich es als eine Chance. Mhm. Im Moment wird es ja hier in der Tagespolitik oder Tagespresse, ich möchte gar nicht mal Politik, in der Tagespresse wird das ja immer eher kritisch diskutiert, dass die künstliche Intelligenz sozusagen Arbeitsplätze reduzieren wird. Wir sehen das, dass immer weniger wirklich gerade im Operations-Bereich, wie man sagt, also im Produktionsumfeld, im produktionsnahen Umfeld, dass da immer weniger gut qualifizierte Leute zur Verfügung stehen und diesen Job auch machen möchten. Von daher glaube ich, dass das Thema künstliche Intelligenz oder Smart Factory in der richtigen Kombination viele Chancen bietet.
Mhm. Ja, hoffen wir. Die müssen wir ergreifen.
Ja,
ne? Oder
ja,
vielleicht
ja.
mal sagen, so mit Blick auf sozusagen die, vielleicht mal so nochmal Science Fiction, wenn wir mal weiter gucken. Ja, ich meine, das ist jetzt ja schon fast wirklich real. Ja, so, aber nochmal gucken, wie sieht Produktion aus in 20 Jahren? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da irgendwie ein Bild oder eine Filmempfehlung, wo man das schon nachvollziehen kann? Oder ist das schon ausgelagert auf andere Planeten bei Dune? Oder?
Ja, ich glaube vielleicht mal, also wenn man mal sagt, ist das alles noch so weit weg? Nee, in der Automobilindustrie haben wir Roboter schon vor 20 Jahren gesehen. Es gibt komplett automatisierte Fertigungsstraßen. Da sind die Roboter aber alle, das sind dann Roboterarme, wenn man mal eine deutsche Firma nimmt, KUKA, die sind fest installiert. In der Zukunft werden wir, heute spricht man von Humanoiden, werden wir bewegliche Roboter sehen, die oftmals in der Form sozusagen menschlicher Gestalt haben und selbstständig dann eben durch die Fabrik laufen können. Warum? Weil sie A, von der Motorik das können und B, werden sie mit Daten versorgt, mit Intelligenz versorgt, um Aufgaben entweder unter Anleitung oder auch selbstständig durchzuführen. Also die Fabrik der Zukunft wird immer noch das Licht anhaben.
Hoffentlich im doppelten, Roboter brauchen auch Licht.
Hoffentlich im doppelten Sinne, also auch wirklich weit vorne sein. Ja, und dann werden wir sozusagen Kombinationen sehen aus Maschine, Roboter, Mensch und vielleicht etwas, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ja, denn wenn man mal überlegt, wir sprechen erst seit etwas mehr als 4 Jahren über ChatGPT. Wirklich in der Form, dass es sozusagen industriell und kommerziell genutzt wird.
Mhm. Ja, und die nächste Stufe ist ja sozusagen nicht nur Informationen bereitstellen oder richtig zusammenstellen dann, sondern eigenständig mandatiert Handlungen vornehmen. Ja? Das ist das Nächste. Ne?
Also. Aber ich glaube, also was wir sehen werden, ist, dass Fabriken selbstständiger werden. Jetzt wird es selbstständiger mit dem Hintergrund, Daten stehen zur Verfügung, wo eine KI Teile, das hört sich vielleicht heute utopisch an, für den einen vielleicht besorgniserregend, für den anderen hoffnungsvoll, wo die KI Teile der Anlagen der Fabrik oder der Standortsteuerung mit begleitet. Und vielleicht auch mit wirklich guten Entscheidungen.
Vielleicht noch besser, ja, nicht ja, nur emotional, wie das natürlich vielleicht auch manchmal im Zwischenmenschlichen ist, aber insofern bleibt auf jeden Fall entscheidend, zwischenmenschliches, Empathie, interkulturelle Kompetenzen, aber vor allem Innovationsfähigkeit, ne?
Absolut.
Dass man die damit hat, damit, weil die Automatisierung die anderen Sachen dann macht, insofern ist das der Schlüssel. Ne?
Also für uns, weil wir immer über den Standort Deutschland gesprochen haben, also wir sind gerade dieses Jahr dabei, weil man auch sieht, persönlich, ich bin, wenn man sagt, ich bin Science-Fiction-Fan, dann bin ich ein AI-Enthusiast, also ich nutze das und es passt in meine Science-Fiction denke. Aber was wir sehen ist, es kommen ja alle 6 bis 9 Monate wirklich die nächste Generation von AI-Tools, wie man so schön sagt, AI-Werkzeugen raus. Nehmen wir jetzt mal Claude oder Anthropic. wahnsinnige Leistungsfähigkeit. Und die große Aufgabe als Unternehmen, aber auch, glaube ich, als Gesellschaft wird sein, sicherzustellen, dass wir keine zwei Welten bekommen. Die, die AI können, die AI nicht können. Die, die AI haben und die, die keinen Zugang zu AI haben. Mhm. Und wir befassen uns gerade, ein ganz, ganz großes Thema bei uns ist, und in einer Form, wie wir es noch nie hatten, wie befähigen wir unsere 13.000 den Zugang zu AI zu bekommen und damit umzugehen. Also das heißt Upskilling nennt sich sowas. Ich glaube, das ist die allergrößte Aufgabe im Moment bei Körber neben dem Tagesgeschäft, das Verständnis für AI herzustellen, die Zugangshemmnisse zu nehmen und jedem unserer 13.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter weltweit zu zeigen, was sie damit machen können. Also wir haben das ja in der Vergangenheit oft gesehen bei vielen Sachen, die eingeführt wurden, ob man damals SAP eingeführt hat oder von der mechanischen Bearbeitung zur CNC-Steuerung. Es gibt immer sozusagen Berührungsängste oder auch keinen Zugang. Hier, glaube ich, ist die Geschwindigkeit so hoch, dass man es sich nicht leisten kann, über 2, 3, 4, 5 Jahre langsam die Belegschaft dahin zu führen und einen Zugang zu ermitteln, sondern wir überlegen uns gerade, wie wir das ganz anders, hoffentlich deutlich schneller mit mehr Erfolg als in der Vergangenheit hinbekommen.
Ja, das ist auch ein spannendes Thema.
Absolut,
Vielleicht nochmal so Richtung also 2035 haben wir gelernt. Wir sind ja hier im Hamburg 2040 Podcast. Mal so nochmal so abschließend die Perspektive da in die Zukunft. Körber wurde im Jahr 2024 zur Marke des Jahrhunderts ernannt, habe ich gehört. Also bin ich mir erstmal in den Hut gezogen, als ich das gehört habe. Warum wird Körber 2040 normal ausgezeichnet? Was heißt das überhaupt?
Leading in our markets. Das Zielbild ist der Wunsch, in 2040 wird Körber ausgezeichnet, weil es keine Firma gibt, die eine mehr führende, innovative Position, Lösung anbietet als Körber. Also the place to be, the place to go to, wenn es um Life Science, wenn es um Supply Chain geht, wenn es um Hightech geht, ist Körber. Das ist unsere klare Vision und darauf arbeiten alle hin.
A good decision.
Ne? A good decision, Körber sowieso. Das geht aber heute schon.
Das ist natürlich ganz gut. Und warum ist A good decision Hamburg 2040? Ja? Warum wird Hamburg ausgezeichnet und was muss getan werden? Was würden Sie sich, man kann auch ein bisschen wünschen hier so in die Zukunft rein. Was fehlt noch? Was würden Sie als Bürgermeister sagen, das würde ich sofort angehen, damit Hamburg im Jahr 2040 noch besser ist als heute? Ja?
Also erstmal, damit das richtig verstanden wird, das wird jetzt hier keine Bewerbungsrede, sondern ich bin sehr happy in meinem Amt und da möchte ich noch eine ganze Weile bleiben. Warum ist Hamburg a good decision im Jahr 2040? Wenn wir mal wir beide uns treffen, dann hoffe ich, dass vielleicht einige der Themen, die die Handelskammer in dem Strategiepapier 2040 angesprochen haben, Realität geworden sind. Ich sage mal 2, 3 Beispiele, da sind tolle Sachen drin. Nordeuropäisch denken, norddeutsch handeln. Wenn wir eben darüber gesprochen haben, welche Potenziale in Hamburg liegen, es gibt wenig Städte in der Welt, die so ein natürliches Logistikcluster anbieten können. Mal über den Hafen, Infrastruktur, über Otto mit E-Commerce, About You, die Kühne und Nagel Universität, Jung Heinrich als Logistikanbieter, Körber als Logistikanbieter. Das kann man ja fortführen. Und so gibt es viele andere Themen auch. Und das einfach mal vielleicht auch noch anders zu denken als nur auf den Standort. Denn in Unternehmen spricht man heute schon, dass eigentlich Verbundsysteme, Ökosysteme erfolgreich sind. Ich glaube, das wäre eine ganz, ganz große Chance, da nochmal den eigenen Handlungsraum größer zu ziehen. Und persönlich würde man in den nächsten bis 2014, bedeutet ja von heute an 14 Jahre, welche von den vielen Pflanzen, die man tatsächlich ja gut gesät hat, ob es Innovationen sind, Hochschulen, welche kann man in der sozusagen in dem Dreiklang aus politischer sozusagen Notwendigkeit, wirtschaftlicher Erfordernis und Zukunftsorientierung stärken? Also wie man so schön sagt, double down. Wenn wir alles versuchen zu machen, dann wird Hamburg wahrscheinlich weiterhin eine Stadt mit hoher Lebensqualität sein, in 2040 a good decision to live here. Aber vor dem Hintergrund, ein echtes Innovationswirtschaftscluster global zu werden, ist mit sich das Thema Fokus und was wir angesprochen haben, Kommunikation.
Kommunikation. Fokus, wenn Sie nehmen, Logistik.
Also ich natürlich glaube ich an Logistik, weil es Megatrends sind. Wir sind natürlich, gibt es hier im Wissenschaftsbereich viele Themen. Vielleicht haben wir bis dahin auch die Chance, dass die Universitäten nochmal ein anderes Budget bekommen. Denn das Thema ist, Deutschland ist am Ende des Tages, das Geschäftsmodell läuft über Innovation. Und Innovationsstandorte ziehen im nächsten Schritt Industrie nach sich und im Schritt danach Talente. Und also wir nehmen jetzt ein Beispiel Logistik genommen, man kann auch andere nehmen. Wir haben Großunternehmen hier, die man mit Sicherheit auch für so eine Kampagne oder auch ein Fokusthema gewinnen kann.
Also das finde ich ist eine wunderbare Perspektive. Ja, wir halten fest, ja, für den nicht als Bewerbung gedachten Bürgermeister, Budgets der Hochschulen weiter stärken, um die Innovationskraft zu machen. Ich glaube, das ist auch der rote Faden, der sich durch unsere 2040-Strategie auch durchzieht. Durch Innovation auch bestehende wirtschaftliche Stärken, sei es Logistik, sei es in der Fertigung, sei es auch im Medienbereich, sei im Life Science-Bereich, wirklich nach vorne zu kommen, ja, und eben sich dann auch genau wie Körber an den Megatrends zu orientieren. Ja. Kriegen wir auch das Thema Nachhaltigkeit hier gelöst, ja? Wie kriegen wir sozusagen die Bevölkerungsentwicklung dann auch gelöst und darauf eingestellt. Ich glaube, das sind einfach Sachen, die für einen Standort dann auch gelten, wie eben auch für ein globales Unternehmen wie Körber.
Ja, und das, ich glaube, am Ende müssen wir vielleicht ein Stück loswerden, in Zeitkategorien zu denken, die wir uns über die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre eingeholt haben. Das machen wir in 5 Jahren. Der Gedanke ist, warum machen wir das eigentlich nicht in einem Jahr? Und dann ist natürlich oft die Antwort, weil das und das. Und vielleicht sagen wir mal, was braucht es, um es in einem Jahr zu machen? Ich glaube also, das ist eine der einfachsten Fragestellungen. Was braucht es, um es hinzukriegen? Und nicht, was fehlt uns, um es hinzukriegen?
Naja, klar. Ja? Ja. Also, warum es nicht geht.
Ne? Ja, oder so.
Genau. Ja, das ist sozusagen genau der Punkt. Ja, und ich meine, mit der Haltung, muss man sagen, also merkt man auch wirklich, ich bin total auch begeistert von dem Gespräch und dieser Zukunftsorientierung. Ja? Also, von 70% abschneiden, sich konsequent globalen Themen dann auch den Trends dann zu verschreiben, darauf auszurichten, das ist, glaube ich, wirklich eine. Auch eine Resilienz, Stabilität, aber Innovationsfähigkeit, die dann damit zum Ausdruck kommt. Und eben, wenn das so weitergeht, dann wird auch der Industriestandort Deutschland und Hamburg im Jahr 2040 weiter profitabel sein. Also insofern ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, also wir beide werden es hinkriegen oder erleben.
Ja, wir werden es erleben und wir werden daran arbeiten. Ja,
absolut,
auch gemeinsam.
Absolut,
ja, also
absolut.
Auch danke für Ihr Engagement im Plenum in der Kammer. Also das ist auch genau so ein Punkt, mit dem Spirit müssen wir eben ran und eben auch sozusagen aus dem Klein-Klein mal raus. Und eben gucken, dass wir die großen Themen hier in den Fokus stellen, bearbeiten.
Ja. Nein, wir können das, wir müssen es nur machen.
Genau. Ja, absolut. Also, vielen Dank. Ja, das war unsere heutige Folge zum Thema Zukunft. Am Beispiel der Hamburger Traditionsmärkte oder vielleicht kann man eher sagen Zukunftsmarktkörper. Vielen Dank für die spannenden Einschätzungen an den CEO von der Körper AG, Stefan Seifert. Und vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Abonniert unseren Kanal und lasst doch am besten auch gleich noch eine kleine Bewertung da zu dieser Folge. Und ihr könnt mich und sicherlich dann auch indirekt den Stefan Seifert erreichen. Wenn ihr auch Fragen nochmal über die Shownotes hier reinstellt, über die Links, freuen wir uns, weiter zu diskutieren und hoffen, dass euch die Folge gefallen hat.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und natürlich höre ich mit Science Fiction auf. Die Zukunft wird großartig.
Ja, so, das lassen wir so stehen als Schlusssatz. Prima. Und vielleicht drehen wir mal einen eigenen Film darüber.
Machen wir. Prima, danke. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.